Also ich möchte auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir auf Gottes Wort hören dürfen. Und ja, der Herr möge uns segnen an diesem schönen Tag. Heini hat schon angesprochen, wir kommen heute zum Ende der Predigtserie zum Jakobusbrief. Wir haben zwei Schlussverse, kurz und bündig, würde ich sagen. Aber wir haben schon gemerkt, dass bei Jakobus oft ein einzelner Vers Grund für Überlegungen sind und vielfach eben auch Zündstoff bietet für Diskussionen. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber auch das wird heute der Fall sein. Wir lesen zuerst gemeinsam den Predigttext. Geschwister, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Amen. Das ist Gottes Wort. Der Zündstoff besteht darin, dass unter uns evangelischen Christen die Meinung sehr weit verbreitet ist, dass ein Mensch nicht vom Glauben abfallen oder abirren kann. Plump gesagt gibt es die Devise vielfach unter uns, einmal errettet, immer errettet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Weiß auch nicht, ob ihr dieser Meinung seid, aber das ist sehr weit verbreitet und jetzt haben wir hier diesen Text, der davor warnt und da uns auffordert, Menschen, die abirren, zurückzuführen. Wie kommen wir oder wie kommt man zu dieser Meinung, einmal errettet, immer errettet? Und ich würde sagen, der Grund liegt in der Wiederentdeckung der Gnadenlehre in der Reformation, wo Martin Luther und mit ihm viele andere erkannt haben, dass ein Mensch nicht durch seine guten Werke errettet werden kann, sondern nur durch die Gnade, die uns gebracht worden ist durch Jesus Christus. Jesus hat am Kreuz ein vollkommenes Sühneopfer vollbracht. Jesus hat sich als Lösegeld hingegeben für uns. Nur durch ihn können wir errettet werden. Und die Logik, die jetzt daraus entsteht, ist die, wenn das Heil eine Gabe Gottes ist, dann ist natürlich auch die Bewahrung im Glauben eine Gabe Gottes und nicht abhängig von meinem Glauben als Christ. Und wir haben sehr schöne Bibelstellen im Neuen Testament, die uns ganz klar darauf hinweisen, niemand kann uns aus der Hand des guten Hirten herausreißen. Wir sind in ihm geborgen. Oder nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Vorher habe ich ein Wort von Jesus zitiert aus Johannes 10 über den guten Hirten, wo Jesus betont, niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Und nun haben wir diesen Text, wie gehen wir damit um? Wir haben schon in Kapitel 2 gesehen, dass der Jakobusbrief, wie gesagt, gewisse Spannungen bei der Lektüre bei uns auslösen kann. Ich habe schon Martin Luther erwähnt, der betont, dass man eben nur durch den Glauben zum gerecht werden kann vor Gott. Und diese Thematik, gerecht, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott, wie hängen Glaube und Werke miteinander zusammen, über diese Spannung haben wir uns schon in Kapitel 2 etwas ausführlicher unterhalten. Ich möchte das Wichtigste nochmal wiederholen. Der Jakobus hat dort gesagt in Kapitel 2, ein Mensch wird aus Werken gerecht und nicht aus Glauben alleine. Der Paulus sagt, nicht durch Gesetzeswerke wird ein Mensch gerecht, sondern durch den Glauben. Und vielfach wird das als ein Gegensatz wahrgenommen, aber es ist kein Gegensatz, denn der Jakobus sagt, an den Werken eines Menschen sehen wir seinen Glauben. Der Glaube, der im Herzen unsichtbar ist, Gott allein sieht meinen Glauben, der in meinem Herzen ist. Das kann niemand von euch sehen. Was ihr aber als Menschen seht, das ist, wie ich lebe, welche Werke ich mache. Und das ist die Betonung bei Jakobus, dass er sagt, ich will deinen Glauben sehen. Wenn ich ihn nicht sehe an deinen Werken, was ist das für ein Glaube? Und Paulus sagt völlig in dieselbe Richtung, die Gerechtigkeit aus Glauben führt zu guten Werken. Das ist dieselbe Botschaft, nur ein etwas anderer Blickwinkel, wie man auf diese Situation schaut. Und ich sage immer so, Luther in seiner Begeisterung über die Wiederentdeckung der Gnadenlehre ist etwas übers Ziel hinausgeschossen, weil er gesagt hatte, aus Glauben alleine, sola fide. Das ist dieses reformatorische Motto, aus Glauben. Und der Jakobus sagt, nein, nicht aus Glauben alleine, sondern auch an den Werken sehen wir, wo ein Mensch steht. Und die Werke gehören zum Glauben dazu. Übrigens kann ich da ganz kurz an die Predigt zum letzten Sonntag erinnern, die ich mir auch angehört habe, wo es über Gesetz und Gnade gegangen ist. Und auch dort wurde klar und deutlich gesagt, es gehört zusammen. Und wenn wir durch den Glauben errettet worden sind, dann führt das dazu, dass wir das tun, was Gott gefällt, was seinem Wesen entspricht. Ich würde nicht sagen Gesetz, sondern die Weisung Gottes. Das ist ein, kann man auch so übersetzen, die Weisung Gottes, was er für gut und richtig hält. Der Glaube führt uns dorthin. Und wenn wir so in die gegenwärtige christliche Literaturlandschaft schauen, da sage ich euch, da findet ihr alles. Alles Mögliche, alle möglichen Gedanken. Hat schon jemand von euch einmal den Begriff der Hypergrace gehört? Zu Deutsch die Übergnade, die übertriebene Gnade vielleicht, die eben genau irrtümlicherweise das besagt, dass wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, dann kann er völlig egal, wie der lebt, er wird sicher das Heil haben. Auch andere Literatur zu diesem Thema. Aber wenn wir unsere Augen aufmachen und dann in die christliche Landschaft schauen, dann müssen wir einfach anerkennen, es gibt Irrwege unter uns Christen. Das ist einfach eine Realität. Das kann ich nicht schönreden. Das ist einfach eine Realität. Und diese Situation, diese Tatsache führt Jakobus zu der Aussage, dass wenn ein Mensch von seinen Verirrungen zur Umkehr geführt wird, dann wird eine Seele vom Tod errettet. Damit ist nicht der leibliche Tod gemeint, sondern der seelische, der geistliche Tod gemeint. Und er wird eine Menge Sünden zudecken. Das ist übrigens das, was in dem Psalm 85 zum Ausdruck gekommen ist. In deiner Übersetzung wurde es anders übersetzt, aber dort heißt es, im Psalm 85, dass Gott die Sünden zugedeckt hat. Und auch hier kann also einer, der verirrt ist, umkehren und seine Sünden werden zugedeckt, wenn er wieder bei Jesus Christus Gnade in Anspruch nimmt. Es gibt einige Bibelstellen im Neuen Testament, die darüber sprechen. Unter anderem haben wir bereits im Jakobusbrief gelesen, Kapitel 1, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und dann sagt er, lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Geschwister. Es ist ein direkter Zusammenhang zum heutigen Text. Es geht hier um Abirren. Und Jakobus sagt, lasst euch nicht irreführen. Oder Judasbrief, Vers 22. Und erbarmt euch der einen, die zweifeln, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Das ist das Feuer des Gerichts. Oder 1. Johannesbrief. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten. Und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Paulus im Galaterbrief. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und zuletzt in dieser Liste Hebräerbrief, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Und ich würde sagen, das, was der Hebräerbrief hier sagt, das ist die Sünde zum Tod, wenn jemand den Sohn Gottes verschmäht, wenn er ihn wiederkreuzigt, sagt er, wenn jemand sagt, Jesus ist zu Recht am Kreuz gestorben, wenn er Jesus wiederum dem Spott aussetzt, dem er ausgesetzt war, als er den Weg nach Golgatha gegangen ist. Also wir sehen, dass das Neue Testament durchaus sehr ernste Verse hat, sehr ernste und sehr ernst ermahnt, dass wir unser Glaubensleben nicht leichtfertig dahin plätschern lassen. Oh, ist ja egal, komm schon irgendwie in den Himmel. Nein, Gottes Wort lehrt uns die Gnade und lehrt uns die Gerechtigkeit Gottes. Die Erlösung, aber auch den Zorn Gottes. Beide Seiten gehören zum Wesen Gottes. Beide Seiten sind in diesem schönen Psalm 85 zum Ausdruck gekommen. Und ich möchte zwei Aussagen noch wiederholen. Dort heißt es, Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Güte, Gnade und die Wahrheit sind sich begegnet. Das sind normalerweise Dinge, die einander entgegengesetzt sind. Genauso heißt es, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wiederum zwei Extreme, die sich begegnen, die sich küssen, und zwar am Kreuz von Golgatha. Dort kommt Gottes Gerechtigkeit, Gottes Zorn und Gottes Vergebung, Gottes Gnade zusammen. Und darum ist es so wichtig, dass wir an diesem Kreuz, an diesem Sühneopfer Jesu festhalten und nicht leichtfertig abirren. Was bedeutet es, von der Wahrheit abzuirren? Wir haben im Jakobusbrief zweimal einen Bezug zur Wahrheit. Der erste ist, dass wir in Kapitel 1, Vers 18 ist die Rede vom Wort der Wahrheit, durch das wir zu Neuem geboren werden, wiedergeboren werden. Das Wort der Wahrheit, Wort Gottes. Und dann haben wir aber in Kapitel 3 ist die Rede von Wahrheit im Zusammenhang mit den Werken in Sanftmut und Weisheit. Da sehen wir dieses starke Anliegen von Jakobus, dass Wahrheit mit Leben gefüllt wird. Wahrheit muss mit Leben gefüllt werden, sonst ist es eine tote Theorie. Aber der Glaube ist keine tote Theorie, sondern der Glaube zeigt sich in einem veränderten Leben, dass Jesus Christus und der Heilige Geist in uns eine Veränderung gewirkt hat. Abirren im praktischen Leben, das, was ich sehen kann, das ist immer wieder aufgetaucht. In diesem Brief zum Beispiel hat Jakobus gesprochen von der bitteren Eifersucht, von Eigennutz, von Lüge, von bösen Worten, von Parteisucht, von Streitigkeiten und Krieg, von Freundschaft mit der Welt der Ungläubigen, Lüste in unseren Gliedern, womit er unter anderem auch sexuelle Verirrungen meint. Davon hat er gesprochen. Und davon hat er gesagt, nein, das gehört nicht in das Leben eines Gläubigen, eines Jesus-Nachfolgers. Das ist keine tote Theorie. Und ich habe schon erwähnt, dass es sehr wohl Literatur gibt, die uns alles Mögliche andere lehren möchte. Und auch der Zeitgeist. Und hier sagt Jakobus, lasst euch nicht beirren. Wie ein verlorenes Schaf, von dem Jesus spricht, oder wie ein verlorener Sohn, der bei den Schweinen landet. Nein, wir sollen im Haus des Vaters sein, wo Schönheit ist, wo Reinheit ist. Das ist Gottes Wille für uns. Deswegen darauf achten, dass wir nicht von der Wahrheit abirren. Und wenn jemand abirrt, dass wir ihn zur Umkehr führen. Und das ist jetzt eben die Verantwortung, von der auch schon Heini in der Einleitung gesprochen hat, sollen wir einfach zuschauen, wenn jemand abirrt von der Wahrheit? Sollen wir einfach sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied? Sollen wir einfach sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich? Wer bin ich, dass ich mich in das Leben eines anderen Menschen einmische? Geschwister, das dürfen wir nicht. Als Gemeinde sind wir eine geistliche Familie. Ich schaue nicht zu, wenn mein Bruder in den Ruin läuft, offenen Auges. Ich werde sagen, stopp, ich werde auf ihn hingehen. Wir haben es gehört. Wir sollen uns erbarmen und retten. Das ist ein Engagement, aktiv. Im Geiste der Sanftmut zurechtweisen, sehr wichtig, nicht mit Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit. Im Geiste der Sanftmut, bitte, nicht beten füreinander. Ich erinnere an der Stelle an das Gebot der Nächstenliebe aus 3. Mose 19, über das auch im Rahmen dieser Serie habe ich gesprochen. Und dort heißt es im Zusammenhang mit der Nächstenliebe, dass wir uns mitschuldig machen würden, wenn wir einfach zuschauen, wie jemand sündigt. Das ist das Gebot der Nächstenliebe, 3. Mose. Und auch Jesus sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm. In einem Vier-Augen-Gespräch. Muss nicht ausgebreitet werden. Und das Ziel ist, den Bruder zu gewinnen. ganz wichtig. Wir sind keine Gerichtsorganisation, sondern wir wollen das Evangelium der Gnade, der Barmherzigkeit leben und wollen Menschen, Geschwister, die abirren, wiederum zurückführen, sie vom Tod erretten und eben dazu beitragen, dass eine Menge von Sünden zugedeckt wird. Das ist etwas Wunderschönes. Und ich möchte es noch einmal sagen, Geschwister. Wir sind keine Kirche, wo jemand sagt, okay, jetzt schauen wir das Programm an, da am Sonntag ist in St. Johannsring 122, da ist ein Gottesdienst, da gehe ich hin und kaum ist es vorbei, zack, gehe ich nach Hause und lebe, wie ich will. Nein, Geschwister, wir sind keine Kirche, die Veranstaltungen anbietet und sonst nichts, sondern wir sind eine geistliche Familie, wo wir füreinander verantwortlich sind. Und genau dazu möchte Jakobus uns herausfordern, dass wir Verantwortung füreinander nehmen. Geschwister, und das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Das ist nicht so einfach, auf jemand hinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, du bist auf einem falschen Weg. Und wenn ich das erlebe, dann bete ich zuerst einmal. Ernsthaft vor Gott. Und dann bitte ich auch um Weisheit, um eine gute Gelegenheit, dass ich das ansprechen kann. Nicht einfach plump drauf los. Ich will den Bruder, die Schwester in Liebe gewinnen. Und das kostet Kraft. Und man macht sich angreifbar. Es kommt zu einem Konflikt eventuell. Aber genau das will Jakobus, will das Neue Testament, die Botschaft des Neuen Testamentes, dass wir diese Verantwortung übernehmen. Und so kommen wir zum Schluss, möchte noch einmal sagen, was diesem Jakobus so wichtig ist. Der Schluss ist ja relativ ungewöhnlich, wenn wir Paulusbriefe gewöhnt sind, wo Paulus immer einen schönen Gruß ausrichtet, Namen erwähnt, zum Schluss noch einen Segensgruß spricht, dann ist das, was wir hier bei Jakobus lesen, relativ abrupt zu Ende. Es ist nicht der einzige Brief im Neuen Testament, der so abrupt zu Ende ist. Auch der erste Johannesbrief endet relativ abrupt, wo Johannes sagt, Kindlein, hütet euch vor den Götzen, Punkt. Auch relativ abrupt, aber klar und deutlich und so ähnlich dürfte auch der Jakobus sein. Kurz und bündig, klar und deutlich mit einem Aufruf, dass wir aneinander Verantwortung übernehmen und füreinander. Und wenn ich den Brief mit einem Motto überschreiben würde, so würde ich sagen, der Brief spricht von der praktischen Glaubensgerechtigkeit. Das ist der starke Schwerpunkt in diesem Brief. Der Jakobus möchte uns herausfordern zu einem heiligen Leben, einem Leben in der Heiligung, dass wir wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Wenn man den Brief so liest, hat man den Eindruck, dass er vieles voraussetzt, was Paulus sehr ausführlich und detailliert darlegt. Er setzt es voraus, weil er von einer anderen Perspektive auf das christliche Leben schaut. Er spricht primär eine jüdische Zielgruppe an, haben wir gesagt. Und deswegen ist auch so stark diese praktische Glaubensgerechtigkeit im Vordergrund. Er möchte, dass wir in unserem Glauben den Glauben sichtbar machen. Und wir haben gelesen auch in Kapitel 2 von dem Gesetz der Freiheit. Es ist nicht ein Gesetz, das uns neu versklavt, sondern es ist ein Gesetz der Freiheit, das uns befreit zu einem neuen Leben nach dem Willen Gottes, das wir als Heiligung nennen. Das ist der Begriff, den wir verwenden, wenn wir im Glauben wachsen. Und wenn ihr euch erinnern könnt, das war ein Bild, das wir zur bildlichen Darstellung dieses Briefes verwendet haben, befreit zum Tun durch das Gesetz der Freiheit, so könnte das Motto auch lauten für diesen Brief, dass wir durch den Glauben zu einem neuen Leben befreit werden. Und so sind Paulus und Jakobus eine sehr, sehr gute und heilsame Ergänzung. Und es tut uns gut, als evangelische Christen diesen Jakobusbrief genau zu lesen. Zuletzt noch eine Frage, wie ist es euch ergangen, wie ich diese ernsten Bibelstellen vorgelesen habe, die davon sprechen, dass man vom Glauben abfallen kann, dass man den Tod erleiden kann? Es gibt nämlich Geschwister, die neigen dazu, sehr schnell zu glauben, oh, jetzt habe ich die Sünde des Todes begangen. Die Sünde, die nicht mehr vergeben werden kann. Ich bin verdammt. Muss ich Angst haben als Christ, dass ich plötzlich abfalle? Das möchte ich ganz klar mit einem Nein beantworten. Wir müssen keine Angst haben. Auch Jakobus jagt uns keine Angst an. Der Jakobus sagt da nicht, passt auf, dass ihr nicht abirrt. Sondern er sagt, wenn ihr jemand abirren seht, dann geh hin und führ ihn zurück. Also wir müssen keine Angst haben. Diese Sünde, von der im Hebräerbrief gesprochen wird, dass man Jesus wiederkreuzigt und dem Spott aussetzt, das ist nicht so eine Sünde, die halt passiert. Wisst ihr, was ich meine? Sondern es ist ein ganz bewusstes Rebellieren gegen den Heilsplan Gottes. Da sind Welten dazwischen, Welten. Und so möchte ich uns wirklich zurufen, nein, wir brauchen keine Angst zu haben. Die Verheißung des guten Hirten, dass er uns beschützt, die steht. Und wenn es nicht so wäre, auch dass uns nichts von der Liebe Christi trennen kann, nichts. Diese Verheißung steht. Und die dürfen wir jeden Tag neu im Glauben wieder annehmen. Und gleichzeitig nehmen wir unser Leben ernst. Wir wollen es nicht einfach so dahin plätschern lassen. Wir wollen hier als Jünger Jesu jeden Tag mit ihm leben und das beherzigen, was der Jakobus uns hier lehrt. Ein Leben in der Heiligung, aufeinander Acht haben und den Weg mit dem Herrn, aber auch miteinander gehen. Dass wir als Gemeinde miteinander diesen Weg gemeinsam gehen. Amen.